Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Also wir sind hier in Köliken, im Naturschutzgebiet Biotop, wo da noch übrig geblieben ist, nebst der Sondermülldeponiefläche. Da sieht man verschiedenste Weihen und kleine Tümpel. Und man hört es im Hintergrund, da wird gebaut und gemacht, weil eben gerade nebendran ist die Sondermülldeponie, wo die Grube muss aufgefüllt werden. Und das ist das Areal, wo die Gemeinde Köliken zusammen mit der Natur gekauft hat, um da wieder eine Naturoase entstehen zu lassen.
Wenn ich an den Kanton Aargau denke, dann kommt mir ein wirtschaftlich erfolgreicher Kanton in den Sinn. Dort gibt es Industrie und Landwirtschaft. Es gibt Forschung zum biologischen Landbau am Fiebel in Frick. Es gibt viel Wasser, weil dort so grosse Flüsse durchfliessen wie die Aare, die Reuss, die Limmat und der Rhein. Ich denke beim Stichwort Aargau aber auch an Atomkraftwerk und an die ehemalige Sondermülldeponie in Köliken. Ich bin im September mit dem Geschäftsführer von Pronatura Aargau, Matthias Betsche, einmal rund um das Gelände in Köliken umspaziert, wo jetzt gerade wieder hergestellt wird. Vor rund 7 Jahren hat dort ein Konsortium aus dem Kanton Aargau, Kanton Zürich, der Stadt Zürich und der Basler Chemie Sondermüll in einer Grube von einer ehemaligen Tonfabrik versenkt. Das hat niemandem gut getan, weder den Menschen dort in Köliken oder der Natur. Und man hat unheimlich viel Geld und Zeit müssen investieren, um den Sondermüll fachgerecht zu entsorgen. Vor kurzem haben die Gemeinde Köliken und Pronatura zusammen das Areal gekauft und tun jetzt gerade etappenweise dort ein tolles Projekt aufziehen. Dort soll es wieder Landwirtschaft geben, friedlich zusammen mit der Förderung von bedrohten Arten. Diese Episode wird eine optimistische sein. Denn im Kanton Aargau schafft man die Kompromisse, die man auf der nationalen Ebene noch nicht gerne bekommt. Der Matthias Betsche ist auch Grossrat im Kantonsparlament und hat gerade dazu beigetragen, dass der Wasserkanton Aargau in den nächsten Jahren im Bereich Gewässerschutz weiter vorwärts macht. Er erzählt später etwas über die Form von Naturschutz nach Aargauer Art, wo auch darum funktioniert, weil man kooperiert. Aber zuerst hören wir, wie man aus etwas Schlechtem, wie der ehemaligen Sondermülldeponie, etwas Gutes machen kann.
Es ist nach der Auffüllung von dieser Sondergrube da um die Frage gegangen, oder geht um die Frage, was macht man mit dieser Fläche, die man so neu jetzt wieder zur Verfügung hat. Also wenn das aufgefüllt ist, dann kann man sich das vorstellen, wie so 10 Hektar weisse Fläche, die man neu gestalten kann. Und wir haben von der Pronatura-Seite eigentlich immer gesagt, da war mal ein Eldorado für die Amphibien, also vor dieser Deponie-Geschichte. Es hat da mal ganz viele Amphibien gegeben in den Tongruben, die da waren. Und da möchten wir natürlich wieder herstellen. Und haben entsprechend das Gespräch dann auch letztlich mit der Gemeinde gesucht. Und ich glaube, das Bild, das wir doch haben von dieser Fläche, ist ja wirklich, dass wir ein Miteinander gestalten von Natur und Landwirtschaft auch. Also es soll nicht darum gehen, jetzt da nur ein Naturschutzgebiet zu machen, sondern man will da auch zusammen mit Landwirtschaft eine sehr wertvolle Kulturlandschaft wieder schaffen. Und man kann sich das so vom Bild her ein bisschen vorstellen, wie noch dannzumal, 1920, hat es damals eine ganz liebliche Kulturlandschaft gegeben. Mit Hochstammgärten, wunderschöne Blumen, Magerwiesen, auch Ackerflächen, die extensiv bewirtschaftet worden sind. Und das ist etwas, was wir sehr wertvoll empfinden, wo man möchte wiederherstellen. Und die Vision hat auch die Gemeinde gefunden, das ist eine, die wir mittragen und mit unterstützen. Und so haben wir das zusammen gekauft.
Also das heisst dann noch, auf dem Gelände hier wird das wirklich von einer Art fast integriert stattfinden?
Also es wird auf jeden Fall etwas sehr Schönes sein, zum Anschauen, was da entsteht. Und man wird die Tümpellandschaften haben, also es wird Tümpel geben, also wo die Amphibien können ableichen können. Aber es wird auch eben sehr viele Landlebensräume geben für die Amphibien. Man vergisst das immer wieder, es braucht nicht nur einen Tümpel für eine Krotz, um sich leichen. Sie braucht auch einen Landlebensraum. Und die Bedürfnisse von den verschiedenen Amphibienarten sind sehr unterschiedlich, je nachdem. Und das möchte man aber da alles eigentlich offerieren können. Und von dem her sind die Landwirtschaftsflächen gehen so Hand in Hand über in die Überlegung, wie man den Amphibien kann helfen kann. Es wird Bio-Ackerbau geben, man wird da Vernetzungswege machen, Strukturen, wo sich die Amphibien können verstecken können. Es wird Steinhäufe geben, Hecken, grosse Hecken, kleine Hecken. Es wird eben ein Eichenhain geben, ganz viele eben, wertvolle Wiesenlandschaften.
Ich habe gesehen, dass Sie zum Beispiel auch sehr aktiv Bauerninformationsarbeit machen. Ich habe etwas gesehen, dass es im Fricktal gibt eine Firma, die Obstbäume pflanzt und erntet und daraus Produkte macht. Und die haben, glaube ich, eine Informationsarbeit gemacht.
Genau, also im Fricktal gibt es die Arborvitis, die Hochstammobstgärten, die sie pflegt und macht aus dem Obst ganz tolle Saft, wo man auch in einer Coop oder anderswo kaufen können. Und mit jedem Schluck von dem Obstsaft tun wir etwas ganz Schönes unterstützen, nämlich die Hochstammobstgärten, Landschaften, wo es früher eben viel mehr gegeben hat. Und das merkt man halt schon mit der Artenvielfalt, die zurückgegangen ist in diesen Lebensräumen, dass wir wenig von denen noch haben. Und mit dem Trinken von Hochstamm-Obstgärten-Saft unterstützen wir die Hochstamm-Obstgärten. Und dann gibt es Steinkreuze, es gibt Gartenrotschwänze, also ganz viele Schmetterlinge, Insekten, die dann dort ihren Lebensraum finden.
Jetzt haben wir die Gruben so ein bisschen angeschaut und es ist mir vorher durch den Kopf gegangen. Ich habe da mal im Oberaargau wirklich eine Lehmgrube gesehen. Und dort hat es einfach natürlicherweise ganz einen Haufen Gelbbuch unten gehabt. Die haben den Lehmtümpel so richtig geschätzt. Man hat dann oben im Wald auch zum Teil dann noch selber, also zur Förderung von der Gelbbuch unten, noch mehr so Tümpel gemacht. Jetzt hier, der Lehm, der ist weg, oder ist der noch vorhanden? Ist das vielleicht ein anderer Typus von Reptilien, der dann hier oben leben
kann? Also wir können Tümpel und Weiher machen, die etwas bietet für die Gelbbuchunke, aber auch für eine Geburtshelferkröte oder eine Kreuzkröte, hoffen wir auch da können zurückzuholen. Und da schauen wir schon drauf, dass es die unterschiedlichen Ansprüche, die haben, dass wir das können abdecken können mit den verschiedenen Formen der Gewässer, die wir da machen. Aber eben auch von den unterschiedlichen Angebot im Landlebensraum. Man hat das ja mal gehabt, es hat noch Restpopulationen in der Umgebung auch. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sieht, dass wenn man denen die Möglichkeit gibt, den Weg hierher zu finden, dass sie da den Lebensraum auch wieder haben und sich da auch wieder stabilisieren können, dass es etwas sehr Wertvolles ist als Massnahme.
Wenn ich jetzt die Geschichte lese von der ehemalige Sondermülldeponie, dann kommt mir das vor wie im Mittelalter, bös gesagt. So, wie wenn das eigentlich heute wie gar nicht mehr könnte passieren, wenn man unterdessen wie ein anderes Denken hat, über wie man mit Müll umgeht zum Beispiel. Ist es heute schwierig oder geht das heute in Anführungszeichen flutscht, das, wenn Sie mit einer Gemeinde reden und sagen, wir wollen etwas machen für den Naturschutz, ist das jetzt einfacher geworden?
Das kommt halt vielleicht immer auch darauf an, was gerade in der Gemeinde los ist oder was sie beschäftigt oder was sie für Möglichkeiten auch hat. Also wenn jetzt die Gemeinde Köliken jetzt wieder anschaut, oder, die hat sehr stark gelitten, oder die Bevölkerung hat sehr stark müssen darunter leiden, dass es da der lange Prozess gegeben hat mit der Deponie, der Lärm, der Abbau, teils ja auch früher der Gestank. Und man ist froh, dass das vorbei ist. Und ich glaube, dann ist man auch empfänglich, dass man etwas Schönes wieder herstellen und mit dem
etwas
auch
Gesundes
wieder auch. Ja, auch eine Naturoase, etwas für die Lebensqualität auch wieder da
für die
hat.
Bevölkerung ja. Hat, ja. Genau. Also
Also Gewässerschutz ist in dem Sinn, oder sagen wir Abwasser, Grundwasser. Das ist schon mal sehr, sehr ein guter Anfang, wenn das in die Ordnung kommt, oder? Wenn man sauberes Trinkwasser hat.
Die Sondermülldeponie muss das jetzt noch auffüllen bis 2030 und übergibt es dann die Gemeinde und die Apparatura, die dann zusammen das weiterentwickeln.
Da sehe ich gerade einen Apfelbaum, da ist es auch wirklich prall voll. Das, ja, das ist richtig Freude. Was es auch gibt, im Kanton Aargau, ist, dass es jetzt auch so etwas wie ökologischen Ausgleich gibt. Also wenn eine Firma will zum Beispiel Käse abbauen an einer bestimmten Stelle, dann muss sie an einer anderen Stelle helfen, dass dort ökologisch wieder etwas ins Leben gerufen wird, wo am anderen Ort zerstört wird. Das ist auch also etwas, was vielleicht Ihnen pro Natur im Moment ein bisschen in die Hand spielt.
Ja, also wenn man eingreifen in die Landschaft, dann ist ja vorgesehen eigentlich vom Gesetz, dass man einen Ausgleich dafür schaffen soll. Der Ausgleich beinhaltet eigentlich immer zwei Sachen. Das eine ist so der Ersatz, so 1:1, wo, also man hat irgendetwas zerstört und man muss etwas wieder gut machen. Aber es kommt noch zusätzlich der sogenannte ökologische Ausgleich dazu. Und man sagt, es müsste eigentlich noch einen zusätzlichen Mehrwert entstehen für die Natur. Das sind im Kanton Aargau bis zu 15% von der betroffenen Fläche, die man so kann, der Natur dann wieder zurückgeben kann. Und da ist natürlich wichtig, dass man die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen begleitet und möglichst sinnvoll umsetzt.
Sie haben eben jetzt gerade so etwas gemacht am Limmatspitz. Können Sie kurz erzählen von diesem Projekt?
Am Wasserschloss bei Gebisdorf haben wir also dort, wo Aare, Reuss, Limmat zusammenkommt, eben das Wasserschloss, wo die 40% Wassermassen zusammenkommen, dort haben wir ein Naturschutzgebiet, die sogenannte Limmatspitz, wo eben wirklich so eine Spitzfläche beinhaltet und ein Auengebiet, das von nationaler Bedeutung ist. Dort sind wir natürlich auch interessiert daran, zu schauen, wie man das erweitern kann oder wie man die Flächen weiter aufwerten kann. Und dort hat uns die Firma, die abbaut, hat an einem anderen Ort können Flächen zur Verfügung stellen. Das ist jetzt eben genau so ein Beispiel von einem ökologischen Ausgleich. Und ist auch ein Beispiel dafür, dass man schauen konnte, dass man den Ausgleich möglichst sinnvoll dann eben umsetzt. Nicht jeder Standort ist gleich geeignet für einen ökologischen Ausgleich. Also man baut niemand ab, aber es ist vielleicht nicht einmal so jetzt wahnsinnig sinnvoll, dass man genau dort dann irgendwie eine Aue macht oder einen Tümpel, weil es vom Standort her gar nicht sinnvoll ist. Und dass man da eben den Fächer auftut und in der Umgebung schaut, wo würde das möglichst viel Mehrwert bringen. Da sind wir natürlich sehr interessiert an der Partnerschaft, dass wir das möglichst begleiten können. Ja. Und da jetzt sehr schön klappt jetzt mit dem Wasserschloss, wo das eine Bereicherung bekommt.
Ich habe noch viele andere so Beispiele gesehen. Was ich ein ganz, ganz herziges Projekt finde, ist das Flatterhaus. Weil das ist eine Kooperation mit einem speziellen Partner, nämlich einer Stiftung, die Wohnen in Baudenkmäler unterstützt. Und dass man ausgerechnet in so einem Haus, wo oben drin noch eine Stube hat für die Fledermäuse, kann wohnen oder in Ferien gehen, das hat jetzt nicht gedacht.
Ja.
Wollen Sie da zu dem etwas erzählen?
Ja, das ist da die grosse Haufeisennase, wo es nur noch ganz wenige davon gibt in der Schweiz leider. Unter anderem gibt es noch einen Standort hier im Aargau, in Wegenstetten. Die hat man dort in der alten Trotti gefunden, ein altes Haus, wo aber eben auch ein bisschen baufällig war. Und wo die Bonatura das gesehen hat, haben wir zum einen uns gesagt, ja, wir müssen das Haus kaufen, weil die ist so selten, die grosse Haufeisennase, und kommt nur noch dort vor, dass das ist wie ein Biotop, wo man muss schützen, dass das nicht zerstört wird. Und das haben wir gemacht, aber gleichzeitig eben, hat man auch gesehen, es braucht Renovation. Und es hat durchaus auch einen gewissen Wert vom Baudenkmal her, von der Historie her. Und da haben wir Zusammenarbeit gesucht mit einer Stiftung, die da spezialisiert ist auf so Renovationen. Und das ist etwas ganz Tolles, was da entstanden ist von der Zusammenarbeit her. Und effektiv kann man dort Ferien buchen, also man kann dort übernachten. in diesem Haus. Das stört die grosse Hufeisen an. Also gar nicht.
Sollten Sie dann beim Eindunkeln noch mal anfliegen?
Das könnte man vielleicht, wenn man Glück hat, ja. Sie fliegen beim Dachstock raus und wieder rein und das ja, in den richtigen Moment verwünscht, ja.
Also das sind alles so irgendwie Spezialitäten, dass Ihnen es gelingt, hier im Aargauischen sehr viele so interessante Kooperationen zu machen. Und vor kurzem, weil Sie auch offenbar ein politischer Mann sind, der einen Haufen ja, Zusammenarbeit sucht, ist Ihnen auch ein Sieg gelungen. Ich habe gelesen, dass der Gegenvorschlag zur Gewässerschutzinitiative, dass der angenommen worden ist. Und jetzt müssen Sie vielleicht kurz erzählen, eigentlich haben Sie die Initiative lanciert, aber Sie sind jetzt, glaube ich, ganz froh, dass der Gegenvorschlag ist angekommen.
Das stimmt. Also ich glaube, es ist ein Sieg für alle, dass wir das so zustande gebracht haben. Also es haben alle etwas müssen daran geben, also etwas verloren in diesem Kompromiss, aber alle auch sehr viel gewonnen. Wir haben die Gewässerinitiative vor 2 Jahren lanciert, weil wir im Kanton Aargau ein Wasserkanton sind und wir haben ja, bis gegen die 3000 Kilometer Fließgewässer. Das hat natürlich auch sehr viele Feuchtlebensräume geschaffen in diesem Kanton. Und sehr viele von unseren Tierarten, Pflanzenarten im Kanton Aargau hängen ab von solchen Wasserlebensräumen. Aber leider ist da sehr vieles verloren gegangen im Laufe der Zeit. Wir haben so solche Restinseln von derartigen Lebensräumen. Und überhaupt sieht man ja, wie wichtig das Wasser ist als, für die Zukunft, als Rohstoff für den ganzen Wasserhaushalt im Kanton, aber eben auch für uns Menschen, wie auch eben für die Tiere. Und dann haben wir gefunden, wir müssen den Anstoß geben, dass man da solche feuchte Lebensräume wieder schafft.
Und, also wirklich Renaturierungen macht sozusagen oder sogar Neuentwicklungen.
Also die Wasserlebensräume, das kann vorkommen in der ganzen Vielfalt, in der sie eben existiert. Das kann eine Pfütze sein, das kann eine Quelle sein in einem Wald, das kann ein Tümpel sein, das kann auch eine vernässte Ackerfläche sein, ein Feuchtwesen. Also von dem her gibt es ganz viele Arten von Wasserlebensräumen. Für uns war es zentral, dass wir die Wasserlebensräume überhaupt eben wieder fördern und wiederherstellt, dass man eine gewisse Menge wiederherstellt, sodass die Vernetzung zwischen den Wasserlebensräumen wieder besser funktioniert und es auch wieder mehr so Trittsteine gibt für die verschiedenen Tierarten, die da davon abhängen.
Und ich glaube, der Hauptwiderstand ist dort mal von der Landwirtschaft gekommen. Unter anderem haben sie, glaube ich, ein Problem gehabt damit, dass es nicht freiwillig war, sondern dass sie in Anführungszeichen gezwungen würden, etwas zu machen.
Die Landwirtschaft durch zu Recht die Frage stellt, also was bedeutet das für mich als Bauer, wenn da jetzt etwas wiedervernässt werden soll, wie ist meine Existenz bedroht? Und das sind wichtige Fragen, die wir müssen nachgehen und die muss man aufgreifen und sich damit auseinandersetzen.
Also man kann nicht einfach sozusagen Bedürfnis von einer wichtigen Gruppe ignorieren oder über die wegwalzen. Jetzt mit dem Gegenvorschlag, da haben Sie, glaube ich, am Schluss unterstützt. Also Pro Natura hat ihn unterstützt.
Der Gegenvorschlag hat eigentlich seinen Ursprung in einer Liebecker-Veranstaltung. Vor einem Jahr hat man in Liebeck ein Diskussionsforum gehabt zwischen Bauernverband, Pro Natura Aargau, also Landwirtschaft und Naturschutz, zu dieser Gewässerinitiative, ja, ich würde sagen, austauscht oder auf Augenhöhe hat man sich begegnet und versucht zu verstehen, was das Problem oder die Anliegen sind. Dort sind 2 wichtige Erkenntnisse gewesen. Das eine ist so die Fragestellung, warum muss die Landwirtschaft immer nur beitragen zu einem Biodiversitätsproblem? Aus dem heraus ist dann der Gedanke geboren, völlig richtig. Feuchte Lebensräume kommen ja eben auch im Wald vor, auch in der Siedlung. Und es müssen alle dazu beitragen. Es ist ein gesellschaftliches Thema, wo die Gesellschaft ein Interesse daran hat, dass wir alle miteinander eine Lösung finden. Das ist das eine. Und das andere, dass man nicht von oben herab einfach würde vom Kanton diktieren, dass da jetzt eine bestimmte Fläche plötzlich vernässt werden soll, wo man wertvolle Gemüse oder was auch immer produziert, dass man auf das eben Rücksicht nehmen kann. Also das Wichtige ist, dass die Freiwilligkeit beachtet wird, also dass jemand von sich aus kann sagen, da macht es für mich Sinn, da kann ich einen Beitrag leisten und das dann auch mitmacht. Und da haben wir eben auch bewährte Instrumente und Programme im Kanton Aargau, die zeigen, dass die Freiwilligkeit sehr gut funktioniert.
Und das heisst, im Gegenvorschlag haben Sie denn eigentlich genau die Vielfältigkeit drinnen gehabt, oder? Also im Forstwesen innen dafür sorgen, im Siedlungsraum für gute Feuchtgebiete oder Stichwort Schwarmstadt sorgen. Also, dass es wie alle Stakeholder ein bisschen mittragen, oder?
Richtig, also dass alle dazu beitragen, zur Schaffung von den feuchten Lebensräumen, das müssen alle etwas daran geben, etwas dafür machen, weil das ja für uns alle im Kanton Aargau wichtig ist, dass der Wasserhaushalt funktioniert und dass man eben auf bewährte Programme vom Kanton abstellen, wo man in der Landwirtschaft die freiwilligen Massnahmen belohnt, also ein Landwirt, der bereit ist, etwas zu machen für die Natur, der hat einen Aufwand, der hat allenfalls auch einen Produktionsverlust sogar. Und da muss man als Gesellschaft das ja auch gelten und wertschätzen, dass ein Landwirt das macht. Und wir sollen das unterstützen. Und auf das können wir jetzt auch abstellen und auf dem können wir aufbauen, auch zur Schaffung von den feuchten Lebensräumen in der Landwirtschaft. Und ähnlich ist es auch im Wald. Also auch im Wald tun wir ja nicht im Naturschutz einfach und sagen, da ist jetzt jemand enteignet und jetzt gibt es da irgendwie ein Naturschutzgebiet, sondern wir kennen den Vertragsnaturschutz, man macht ab, man hat eine Vereinbarung mit einem Waldeigentümer, der bereit ist, seine Fläche zur Verfügung zu stellen für die Natur und mit der Vereinbarung tut man das auch eben auch da entgelten und wertschätzen und auf dieser Basis kann man aufbauen und sehr viel Tolles bewegen.
Und dass es jetzt erst bis 2060 bindend ist, ist das jetzt okay oder ist das jetzt ein bisschen schade?
Das ist auch ein Kompromiss, also letztlich aus der Diskussion heraus, von was kann man wie schnell machen. Wir haben viele Erfahrungen ja mit so Feuchtgebietsprojekten und man sieht, dass da durchaus solche sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Also Diskussionen mit eben geeigneten Eigentümerschaften, geeigneten Möglichkeiten finden für solche Massnahmen. Dann braucht es allenfalls auch gewisse raumplanerische Massnahmen, Wiederherstellungsmassnahmen und. Und das zieht sich dann sehr schnell dahin und da kann viel Zeit durchs Land gehen. Von dem her ist von unserer Seite her 2060 nicht ein Datum, wo man sagt, ja, das ist auf keinen Fall, gar nicht. Gewisse Sachen brauchen Zeit und von dem her ist das okay. Und wichtig war, dass wir jetzt eben alle miteinander ja eigentlich den Gegenvorschlag haben können ausarbeiten können. Also aus den Diskussionen raus mit der Landwirtschaft. Wir hatten dann auch Diskussionen mit Waldinteressengruppierungen. Und haben so können wirklich einen Vorschlag ausarbeiten, der für alle funktioniert.
In der Schweiz, wir sind jetzt kurz vor der Abstimmung zur Biodiversitätsinitiative. Und auf der nationalen Ebene sieht es eigentlich ganz anders aus. Da ist man extrem polarisiert unterwegs, zum Teil faktenfrei, in Anführungszeichen. Warum gelingt es Ihnen im Aargau, vielleicht nicht in die Polarisierung hineinzukommen, sondern die Kooperation zu finden?
Also ich denke, das wichtigste Element ist auch Zuhören, Kommunikation. Manchmal hat es ja, sehr schnell damit zu tun, dass man unterschiedliche Sprachen hat oder Sachen unterschiedlich ausdrückt und sich dann auch nicht vielleicht eins zu eins so versteht. Aber dass man Zeit investiert eigentlich in Zuhören, versuchen zu verstehen, was der andere antreibt, was er für Schwierigkeiten hat und dranbleiben. Und dann ist es letztlich auch eine Frage von Vertrauen können aufbauen. Das Vertrauen gibt dann auch die Möglichkeit, dass eine Verständigung dann mehr und mehr Türen kann öffnen oder neue Wege kann zeigen. Ich glaube, was ich beobachte auf Bundesebene, oder ist halt zum Teil auch vom Tonfall sehr, das kann sehr verletzend sein auf beiden Seiten. Und wenn man eine Gegenseite, also in Anführungszeichen Gegenseite, immer kritisiert, dann ist es umso schwieriger, manchmal irgendetwas zu erreichen. Also ich versuche mich einfach in die Schuhe zu setzen. Also wenn ich ihnen würde ständig ihnen etwas vorwerfen und sagen, sie machen das nicht richtig, sie machen das falsch und sie sollten dieses und sie verstehen es immer noch nicht und so weiter, dann haben sie vielleicht, auch wenn ich mal vielleicht inhaltlich durchaus etwas Vernünftiges würde fordern oder wollen, haben sie vielleicht gar nicht mehr so gross Lust auf das einzugehen, weil sie finden, die Art und Weise, das geht nicht. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, dass man von der Kommunikation her da auf das Acht gibt und das heisst ja schön, in Beziehungen muss man 10-mal loben, für das man sich eigentlich Kritik mal erlauben kann. Und in der Politik ist das durchaus ähnlich. Also da stehen wir jetzt in der Kernzone vom Naturschutzgebiet. Und das wird da dann nach der Auffüllung entsprechend aufgewertet. Also da wird es weitere Wasserlebensräume geben, die man neu gestaltet. Also es wird aber da so eine Kernzone, Naturschutzgebiet geben mit diesen Wasserbiotopen und drumherum dann eben die Landlebensräume mit Magerwiesen, Waldflächen, die auch wichtig sind für Amphibien. Und von dem haben wir da sehr gute Kombination.
Da ist, glaube ich, so etwas Feuchtes, oder? Ist das ein Teich?
Da haben wir jetzt genau so die ehemaligen Tümpel, kleinere Tümpel, die man da gemacht hat, wo die Deponie entstanden ist, wo man gewusst hat, da muss noch an einer Ecke, wo man nicht wird müssen ausgraben, müssen wir noch ein paar Tümpel schnell machen, für dass die Amphibien wenigstens noch einen kleinen Platz haben zum Laichen. Aber
so,
das ist natürlich nicht mehr das Eldorado da, was mal war. Das war einfach so eine behelfsmässige Lösung von damals.
Ich glaube, das ist eine Wasserlinse da oben drauf. Und das Faszinierende an der Wasserlinse ist, dass sie sehr dreckiges Wasser sauber machen kann. Ja. Da war ich sehr beeindruckt, als ich das mal gelesen habe. Die können zum Beispiel Abwasser aus, sagen wir mal, Versaustellen oder so, fast Güllenartige, können sie zum Teil wirklich putzen. Das ist ganz eine interessante Pflanze. Also nur zum Sagen, wir stehen schon vor einem Tümpel, der ist so ganz grün überzogen, das kennt man ein bisschen. Wenn man mal in einen Wald reingeht, sieht man das sehr oft. Und ich glaube, dass das grüne Pflänzchen da drauf eben die Wasserlinse ist. Aber man kann sich vorstellen, und die Atmosphäre ist schon sehr anders, wenn man da hinkommt. Es hat immer noch Blumen. Nur gerade hier ein Stück weit draussen fangen die Arten von dieser Aufschüttung an. Also wirklich 2 Meter weiter, oder?
Genau. Und da die Straße, die da gerade vor dran ist, die wird dann eben auch aufgehoben. Und die Bauten dort gehen dann auch weg. Also die Fläche wird vielfach grösser werden, wo dann die verschiedenen Wasserlandschaften sind. Und ja, es wird sehr idyllisch. Also man sieht es jetzt schon ein bisschen vom Bild her. Also so ein bisschen ruhiger. Man hört Vögel, man hört vorher habe ich auch gerade den Wasserfrösch gehört. Also es ist sehr idyllisch.
Sie haben vorhin von Vertrauen geredet, oder? Also das ist auch irgendetwas, was mit Langfristigkeit zu tun hat, glaube ich. Das hat man manchmal muss man sich das über Jahre aufbauen. Ist die Kombination von sowohl Chef von Bruno Dura Aargau wie Politiker hier eine Hilfe, dass sie die Brücke schlagen können?
Absolut. Also, es ist denke ich, eine wichtige Rolle, die Brücke zu bauen und Brücken zu suchen. Da ist eine wichtige Aufgabe für mich, so ein bisschen als Brückenbauer. Und die Kombination von im Feld aussen mit Naturschutzprojekten und mit Gemeinden oder Verbänden oder Firmen zusammen etwas können zu gestalten, wie auch dann eben in der Politik von den Rahmenbedingungen her, zu schauen, wie wir da können vorwärts machen können. Ich glaube, das ist eine sehr wertvolle Kombination, finde ich. Und sicher etwas, wo allen würde empfehlen, dass es so anzugehen. Wir müssen einen grossen Schritt vorwärts machen, in Wege zu finden, in der Siedlung die Natur zu integrieren. Also die Natur funktioniert ja nicht wie in einem Zoo. Man kann sie einfach so nicht mehr herstellen und da ist Tier A und da tun wir im Käfig das Tier B herstellen. Also es braucht Raum und wir können die Natur auch nicht retten, indem wir sie nur in Naturschutzgebiet wird eben halten. Sie muss überall rein können, durch und stattfinden. Und von dem her müssen wir der Siedlung, die sich ausbreitet, wir Menschen, die dort Platz haben, einen Weg finden, dass wir mit den Menschen zusammen eben der Natur auch den Raum geben.
Das war wieder ein Volk von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Matthias Betsche, dem Geschäftsführer von ProNatura Aargau und dem GLP Grossrot, dem Kantonsparlament, recht herzlich für seine Zeit. In meinen Shownotes findet man wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episoden. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.